Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Hanover Speakers Toastmasters. Mein Name ist Nicole Leopold und hier erfährst du durch Interviews, die ich mit den Mitgliedern der Hanover Speakers führe, wie du deine Kommunikations- und Führungsqualitäten entwickeln kannst. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute wird es wie in Staffel 1 wieder einmal einen Special Guest geben, der auch bei Toastmasters ist, aber nicht direkt aus unserem Club. Ich spreche heute mit Jens Uwe über seine Entwicklung und die Erkenntnisse hinsichtlich Kommunikation und Leadership, die er durch seine aktive Mitgliedschaft bei den Toastmasters, und zwar den Hanse-Rednern und den City-Rednern in Hamburg gewonnen hat. Er ist seit 2015, also schon seit 7 Jahren, Mitglied in diesen beiden Clubs. Hallo Jens Uwe, nochmal herzlich willkommen. Magst du dich an dieser Stelle mit ein paar Worten über dich vorstellen?
Hallo Nicole, lieben herzlichen Dank, dass ich heute bei deinem Podcast zu Gast sein darf. Ich bin Jens Uwe, Distinguished Toastmaster, arbeite in der Verwaltung, bin seit Januar nebenberuflich auch selbstständig im Bereich Rhetorik als Rhetoriktrainer, gebe da auch Workshops, bin seit 2015 Toastmaster mit Herz. Mir ging es damals darum, dass ich die Möglichkeit hatte, in der Praxis zu reden, also Redemöglichkeiten zu suchen. Ich kam damals aus dem gewerkschaftlichen Bereich, hatte nicht die Möglichkeiten, und dann bot sich Toastmasters International an, vergleichbar mit einem Sportverein, wo du in der Woche 1 bis 2 Mal hingehst und dann trainierst. Und du kannst in einem Redeclub bei TMI, bei Toastmasters International, deine Rhetorikfähigkeiten, deine Redefähigkeiten trainieren und dich durch das regelmäßige Training auch verbessern. Das Konzept hat mir gefallen. Ich habe mich dann damals richtig reingesteigert. Die ersten 3 Jahre habe ich erstmal profitiert davon, habe ich aufgesogen, habe ich gelernt, viel geredet, viel gelernt. Und dann ab 2018 ging es dann darum, auch nicht nur zu lernen, sondern das Gelernte auch weiterzugeben an junge Toastmasters, an junge Menschen, die dann in die Clubs gekommen sind. Und dann ging bei TMI die Funktionärskarriere los. Erst als Präsident bei den City-Rednern, dann als Präsident bei den Hanse-Rednern, gleichzeitig als Area-Direktor. Area-Direktor heißt, dass 4 bis 6 Clubs in einer Verwaltungseinheit zusammengeführt sind. Und dann ab 2020 als Division-Direktor, das heißt die Zuständigkeit für ganz Norddeutschland. Und das hat mir eine Menge Spaß gemacht, vor allem auch die Clubs, die verschiedenen Clubs, die es bei Toastmasters International gibt, kennenzulernen, über den Tellerrand hinauszublicken. Und was mich auch ganz besonders gefreut hat im letzten Jahr, dass wir euch aus Niedersachsen, aus Hannover, Braunschweig und Göttingen zu uns in den Norden holen konnten mit Unterstützung, und dass jetzt der ganze norddeutsche Raum eine Division, eine Verwaltungseinheit ist. Das sind so 2 Worte zu mir.
Vielen Dank. Genau, das ist auch die Verbindung, wie wir uns beide kennengelernt haben, dadurch, dass wir jetzt bei euch mit in der Division dabei sind und ich dann ja auch als Ehrendirektorin quasi das, was du auch früher gemacht hast, dann in deiner Division war, du als Division-Direktor. Und du hast ja auch schon so ein paar Abrisse davon gegeben, wie deine Entwicklung war. Da hat man jetzt schon raushören können, da ist ordentlich was bei dir passiert. Lass uns doch noch mal ganz kurz zurückgehen zu 2015. Mich interessiert immer sehr, wie denn die Mitglieder überhaupt auf den Club gekommen sind. Wie bist du darauf aufmerksam geworden und wie war dein erstes Treffen? Manchmal hat man ja so eine ganz spezielle Erinnerung, sowas wie, keine Ahnung, da habe ich direkt so meinen besten Freund getroffen oder so. Keine Ahnung, vielleicht hast du ja auch so eine Geschichte dabei.
Also das war damals so, ich arbeite in der Verwaltung, war damals freigestellt als Personalratsmitglied. Das ist sowas Ähnliches wie ein Betriebsrat in der freien Wirtschaft. Nur in der Verwaltung ist das auch aufgrund der Gesetze ein bisschen anders gelagert. War aber kein Vorsitzender, sondern eben da im Personalratsbüro tätig. Und mir ging es darum, eine Möglichkeit zu suchen, dass ich irgendwo reden konnte. Dann hatte ich irgendwo erfahren, dass es Redeclubs gibt. Ich hatte im Internet gegoogelt. Dann bin ich auf den Rednerclub Bergedorf. Das ist im Osten von Hamburg gestoßen. Zu dem Zeitpunkt hatte das aber noch nicht gepasst, dahin zu gehen. War ich noch in Urlaub gefahren, da habe ich gesagt, okay, ich warte noch mal jetzt die 2 Wochen ab und danach gucke ich dann noch mal. Und dann, als ich gesagt habe, so jetzt kann ich hingehen, hatte ich gegoogelt. Dann bin ich auf einmal auf die Hanse-Redner gestoßen in Hamburg und der Club lag für mich zentraler, weil Bergedorf, da musst du ein bisschen fahren mit der S-Bahn. Hamburg ist ja auch ein bisschen größer und die Hanse-Redner waren gut zu erreichen. Und dann bin ich hin, habe mir das erstmal angeguckt, alles war recht witzig und dann natürlich gleich mit einer Stegreifrede. Also Hanse-Redner ist ein bisschen größerer Club, da ist es nicht so, dass jeder praktisch eine Eingangsfrage kriegt, aber die neuen Gäste, die kriegen dann eine Frage, ja, wie hast du uns gefunden, wie bist du auf uns aufmerksam geworden, dann so ein bisschen erzählt, das, was ich gerade erzählt habe mit den Redemöglichkeiten, das habe ich da auch erzählt, habe ich da meine Stegreifrede gehalten und so ging es dann die nächsten 2 Wochen weiter, also 3-mal konntest du da als Gast hingehen, das habe ich genutzt, immer schön mit einer Stegreifrede, dann bin ich zum ersten Mal da eingetreten. Dann hat es auch nicht lange gedauert. So im Mai habe ich dann damals noch meine Eisbrecherrede gehalten.
Wunderbar. Du hast ja schon davon erzählt, direkt eine Stegreifrede gehalten. Als du da Mitglied geworden bist, wie hat sich das mit den Ämtern für dich entwickelt? Was heißt Ämter? Das ist dann vielleicht auch für die ZuhörerInnen immer ein bisschen sonderbar, was sind jetzt Ämter? Also da geht es darum, Stegreifreden, vorbereitete Reden, Bewertungsreden oder erstmal die strukturgebenden Ämter wie Füllwortzählung. Wie bist du da herangegangen? Was waren so deine ersten Reden? Und was hat sich dann für dich vielleicht im Laufe der Zeit zu deinem Favoriten entwickelt, so deine Lieblingsrolle?
Also ich habe ja die Stegreifreden auch regelmäßig gemacht. Dann kam die Eisbrecherrede. Dann hatte bei den Hanse-Rednern war auch ein Mitglied, der hatte mich dann meiner Seite angesprochen und gesagt, da gibt es noch einen anderen Club. Da bin ich dann auch mal hingegangen, weil du damals bei den Hanse-Rednern das Problem hattest, um einen Redeplatz zu bekommen, waren teilweise 4 bis 5 Monate Wartezeit. Das hat sich mittlerweile gedreht. Und so, wenn du dir das mal 1-2 Monate dann anguckst und weißt, du kommst erstmal nicht ran, willst aber Redemöglichkeiten suchen. Das hat mich dann noch zu den City-Rednern gezogen. Mit den Ämtern, da habe ich mich erstmal zurückgehalten, weil das ganze Ding in den Redeclubs bei Toastmasters ist ja auch von der ersten bis zur letzten Minute durchstrukturiert. Und wenn du da neu reinkommst, dann saugst du erstmal das ganze System auf, was es da für Ämter gibt. Du hast einen Moderator des Abends, das kam bei mir erst ein halbes, dreiviertel Jahr später, ehe ich das angefangen hatte. Dann hast du da einen Gesamtbewerter, der bewertet den ganzen Abend. Dann hast du die freien Reden, also vorbereitete Reden, wo jeder ein Thema hat und bereitet sich dann auf eine 5 bis 7 Minuten Rede vor. Die wiederum haben dann Bewerter, die wirklich Tipps geben. Das sind so alles Rollen, da musste ich auch wirklich erstmal reinwachsen. Und weil das damals wirklich mit den Redeplätzen so lange gedauert hat, weil auch der Ansturm da groß war, also ein Abend bei den Hanse-Rednern, da waren teilweise 30 bis 45 Leute und dann kannst du dir vorstellen, wie lange das dauert. Und dann bin ich eben zu den City-Rednern noch gegangen. City-Redner waren ein ganz anderer Club von der Struktur her, klein, mehr so eine Meeting-Atmosphäre. Dadurch konnte ich auch viele Reden machen und bin da auch bei den City-Rednern mehr in die Rollen reingewachsen. Also mir hat dieser Kontrast von einem großen Club und einem kleineren Club sehr bei der Entwicklung geholfen. Und dann, wo ich bei den City-Rednern dann auch die Sicherheit dann auch für die Ämter bekommen habe, bin ich auch bei den Hanse-Rednern dann schrittweise in die Ämter reingegangen. Also du fängst dann mal an als Erzähler, du nimmst dann mal die Zeit oder bewertest dann irgendwann auch mal den Sprachstil. die erste Redebewertung, das hat bei mir auch eine ganze Weile gedauert. Da hatte ich ehrlich gesagt mich gar nicht rangewagt, bis mich einer mal fragt und sagt, kannst du meine Rede bewerten? Da habe ich gesagt, ja, ich habe es noch nie gemacht. Wenn du einen anderen hast, dann nimm den bitte. Und er hat dann gleich gesagt, vielen Dank. Ich schreibe dir dann schon mal per Mail, wie meine Rede aussieht. So bin ich da dann reingerutscht. Und Toastmaster des Abends, also Moderator, das war dann auch nach einem halben Jahr und dann gleich zwei Abende hintereinander, weil beim zweiten Abend einer ausgefallen ist. Da bin ich dann so langsam reingerutscht. Der Vorteil, was ich damals nicht gemacht habe, ist, du kannst dir auch am Anfang, wenn du neu in einen Toastmasters Club kommst, einen Mentor nehmen. Im Nachhinein war es ein Fehler, sich keinen Mentor zu nehmen. Es hat mir zwar jetzt in dem Sinne nicht geschadet. Ich glaube, wenn ich mir einen Mentor genommen hätte, wäre das eine oder andere schneller gegangen.
Ja, das Gleiche hatte ich auch mit den Mentoren, dass ich zu dem Zeitpunkt keinen erhalten hatte. Das war da auch gerade so ein bisschen speziell, wo ich gerade dazugekommen bin. Es hat nicht geschadet, wie du schon sagst, aber ich glaube, es hätte einem auch so irgendwie ein bisschen vielleicht zu schnelleren Erfolgen und vielleicht nochmal zu gezielteren Erfolgen direkt von Anfang an geholfen. Und die Stimmung kann ich mir vorstellen, bei 45 Teilnehmenden muss ja auch großartig sein, wenn man da mit so vielen Leuten direkt vertreten ist, ne?
Also. Ja, du musst dich ja erstmal in das ganze System wirklich, jede Minute ist durchstrukturiert. Wenn du deine Rede überziehst, dann wirst du von der Bühne applaudiert, dann immer das Klatschen, was natürlich gerade Neuen, die dazukommen, auch sehr hilft. Also wenn du Redeangst hast und gehst zu einem Toastmasters Club und dieses Klatschen, das gibt dir natürlich Sicherheit, weil du auch in so einem geschützten Raum bist. Das ist natürlich von Vorteil. Dieses ganz durchstrukturierte System ist natürlich auch gewöhnungsbedürftig. Das ist nicht für jeden was. Hat aber den Vorteil, dass das einen Erziehungseffekt hat, dass du auch wirklich, wenn du irgendwo als Workshop machst, also gibst oder als Redner, Rednerin, Redner, Speaker auftrittst, dass du wirklich auch diese Zeitgeschichte einhältst, dass du die Disziplin lernst und nicht irgendwo, wenn du bei einer Veranstaltung bist, auf Kosten anderer deine Zeit überziehst. Also einen ganz positiven Lerneffekt. Und eben die Regelmäßigkeit. Das habe ich gemocht, weil du wirklich regelmäßig jeden Abend dann irgendwie jeden Abend da auch zum Zuge kommen kannst. Das muss ja nicht mit einer freien Rede sein. Wenn du so ein Amt hast, gehst du auch auf die Bühne und machst einen Bericht und das hilft dir ja auch, dich auszudrücken. Das hilft dir, deine Wortbeiträge zu strukturieren und das hilft dir auch, die Sicherheit auf der Bühne zu bekommen. Mhm. Wenn ich heute im Club bin und sehe, dass manchmal, wenn Gäste da sind oder relativ neue Mitglieder und die haben ihre Rede gemacht, egal ob eine freie Rede oder nach dem Amt. Und sobald der Applaus kommt und sie von der Bühne runterrennen und wir immer sagen, bleib auf der Bühne, genieß den Applaus, das ist mir die ersten Male auch immer passiert.
Ja, da hatten wir gerade am Montag ein Meeting, da hat der Marvin moderiert und der hat das nämlich ganz wunderbar gemacht. Der ist nämlich unten stehen geblieben als Moderator und hat dieses Mikrofon sozusagen nicht in Empfang genommen, wenn jemand fertig war, damit die Person gezwungen ist, da nochmal stehen zu bleiben und diesen Applaus, diesen Erfolg in dem Moment auch mitzunehmen. Denn wir stürmen nämlich alle immer unwiderruflich von der Bühne.
Deswegen, das ist ein, es ist ja so, ich habe am Anfang wirklich Sachen gemacht, wo ich mich heute noch an den Kopf fasse. Du gehst auf die Bühne und fängst schon an, während dem Gang auf der Bühne zu reden. Wenn du professioneller Redner bist, ist es tödlich. Das Zweite, weiß ich noch, Flipchart benutzt, Rücken zum Publikum, auf der Flipchart was geschrieben und geredet. Wurde natürlich vom Redebewerter bemängelt. Also das sind so Sachen und die lernst du wirklich. Dann kommt ein schönes Feedback, was sehr wertschätzend ist, wo du nicht runtergemacht wirst und dadurch bekommst du gerade, wenn du neu bist, auch eine Sicherheit. Und ich kann jedem also dem Tipp geben, wer irgendwo Angst vor der Bühne hat, wer wirklich da vor Menschen reden will oder wer einfach da eine Sicherheit bekommen will, geht zu einem Toastmasters Club. Da wird dir bestens geholfen.
Auf jeden Fall. Da waren wir jetzt also schon bei ein paar Tipps, dass man sich nicht mit dem Rücken zum Publikum stellen sollte, während man schreibt, dass man erstmal auf der Bühne ankommen sollte und dann anfängt, in Ruhe anzusprechen, dass man auch am Ende erstmal stehen bleibt, den Applaus mitnimmt, denn auch das ist ja die Wirkung des Redners oder der Rednerin, wenn man da von der Bühne stürmt, dann hat das natürlich auch einen gewissen Effekt auf das Publikum. Und ups, jetzt muss ich mal gerade gucken. Ach genau, wir sind noch da. Ich sehe jetzt gerade unsere 10 Minuten. Ich muss das dann gleich nochmal rausschneiden. Wir müssen jetzt mal gucken. Vielleicht müssen wir das Meeting gleich dann nochmal neu starten. Das ist irgendwie so nervig. Zoom hat das, glaube ich, Zoom hat das verändert, dass man auch zu zweit jetzt 40 Minuten hat. Ich verstehe das nicht. Man hatte ja vorher immer unbegrenzt. Naja, gut. Dass du Bescheid weißt, ich glaube, 10 Minuten, weiß nicht, ob wir es ganz schaffen. Dann müssten wir einfach nochmal reingehen in den Link. Okay. Dann steige ich jetzt hier. Jetzt mache ich kurz eine Sprechpause, damit ich es gut abschneiden kann. Mhm. Und dann gehe ich gleich zu der nächsten Frage. Wie sieht es denn aus mit deinem persönlichen Learning? Was war das, was du für deine Kommunikation mitgenommen hast, wo du sagst, das Ding, das ist so wie so ein, wie so ein Heiligtum für dich, das hast du gelernt?
Ich habe gelernt, vor allen Dingen Pausen zu machen. Ich habe jetzt im letzten Jahr und dieses Jahr bei Deutschlands bekanntestem Rhetoriktrainer Michael Ehlers Seminare gemacht, um auch mal über den Tellerrand zu gucken, um mich weiterzubilden. Er hat einmal gesagt, der ist jetzt 30 Jahre auf dem Markt, also der hatte auch einen Kundenstamm, der schon sehr exklusiv ist. Und er hat gesagt, er hat 20 Jahre gebraucht, ehe er gemerkt hat, was der Unterschied zwischen einem Top-Speaker und einem guten Redner ist. Das sind die Pausen. Mein Problem war am Anfang, auch die ersten drei, vier Jahre, dass bei mir der Redeschwall kam. Redeschwall und dann immer Pausen. Und jedes Mal, und da hatte ich schon 20 Reden, 25 Reden, 30 Reden bei Toastmasters, es kam immer wieder das Feedback, Jens Uwe, mach Pausen. Jens Uwe, mach Pausen. Wenn die Zuschauer dir sagen, irgendwann, wenn du redest und redest und redest, die schalten dann irgendwann ab, es ist klar. Nur es hat bei mir wirklich sehr lange gedauert. Und das Learning, das ist das, möchte ich sagen, das größte Learning bei TMI, das sind die Pausen. Mit der Pause gleich anfangen, wenn du auf die Bühne gehst, auf die Bühne gehen, Blickkontakt aufnehmen, Pause. Noch nicht anfangen zu reden. Wenn du Verbindung zum Publikum aufgebaut hast, nach der Pause, dann anfangen zu reden. Und das Schlimmste, was bei den Pausen ist, dieses Gefühl, du willst reden, du willst was sagen. Und die Pause auszuhalten. 3 Sekunden Pause, das Publikum, fürs Publikum ist es nicht lang, aber für dich auf der Bühne kommt dir das vor wie eine Ewigkeit. Und der Drang, was zu sagen, der verkürzt deine Pause. Und das mit den Pausen ist für mich das größte Learning. Und selbst heute passiert es mir wieder, wenn ich mal länger keine Rede gehalten habe, dass ich dann wieder rede wie ein Wasserfall.
Also Pausen nehmen wir mit. Ein sehr schönes und wirksam oder wirkungsvolles Tool oder Werkzeug. Würdest du auch sagen, dass das unter anderem einen guten Kommunikator, gute Kommunikatorin ausmacht, oder wie würdest du da vielleicht noch die Definition weiter ausweiten für guten KommunikatorInnen?
Wenn du guter Kommunikator, guter Redner, gute Rednerin oder auch neudeutsch gesagt guter Speaker willst, dann ist es aus meiner Sicht wichtig, dass du das Publikum abholst. Dass du, wenn du startest, nicht anfängst mit Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie heute, so wie das die letzten 10, 20 Jahre immer bei Verbänden gemacht wird, sondern dass du was machst, dass das Publikum aufmerksam wird, dass das Publikum Interesse zeigt. Das ist für mich der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass das wichtig ist, dass du in deiner Rede Dramaturgie aufbaust, dass du Spannung aufbaust, dass das Publikum wirklich an deinen Lippen hängt, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht wissen, was als nächstes kommt, sondern dass sie erwartungsfroh gucken, was sagt er, was sagt sie jetzt. Das wäre der zweite Punkt. Und der dritte Punkt aus meiner Sicht ist, zu einer guten Rede gehört eine gute Botschaft. Der Satz am Ende, der Nugget, was sich die Zuhörer aufschreiben, das kann eine Handlungsaufforderung sein, das kann eine Aufforderung sein oder eine Bitte sein, die eigene Meinung mit zu übernehmen. Es gibt ja vielfältig. Oder das kann eben der Wunsch sein, bei einer Gelegenheitsrede, bei einer Geburtstagsrede, bei einer Hochzeitsrede, die Wünsche zu überbringen, dass auch da die Verwandten, die Freunde sagen, das war eine tolle Rede. Das sind so die drei Punkte und natürlich garniert mit Pausen, weil Pausen sind ein Mittel, damit die Wirkung beim Publikum deiner Rede optimal verläuft. Pausen sind auch ein gutes Mittel, um die Dramaturgie anzuheizen. Auch Pausen sind ein gutes Mittel, um die Spannung weiter aufzubauen.
Das sind ja schon mal wunderbare Tipps, die wir uns alle schon mal so hinter die Ohren schreiben können. Wenn wir uns jetzt dem Thema Führung widmen. Bei Toastmasters geht es ja nicht nur um Kommunikation, sondern auch darum, Führungsskills zu erwerben, indem man auch Führung übernimmt, an den Abenden oder im Vorstand oder sogar auf Distriktebene. Das hast du ja getan, hast du uns ja vorhin schon ein paar Einblicke gegeben. Was bedeutet für dich Führung bei Toastmasters? Wie hast du da Führung übernehmen können bisher? Und was würdest du sagen, ist eine gute Führungskraft?
Am 28. Juni 2018 dann zur Wahl gegangen, also 2 Tage vor Ende des Toastmasters-Jahres. Das Toastmasters-Jahr dauert ja immer vom 1. Juli bis zum 30. Juni des Folgejahres. Und ich kam an und habe gesagt, okay, der andere, das wäre Kai Pawlowski gewesen. Der war auch lange bei den CD-Rednern, der war dann den Abend nicht gekommen und dann wurde mir nur gesagt, ja, du warst Präsident. Okay, dann sind die Wahlen auch durchgezogen worden und 2 Tage später bin ich dann erstmal in Urlaub geflogen in die Dominikanische Republik, weil das Amt des Präsidenten dadurch etwas überraschend kam. Okay, der Club läuft ja dann weiter, es sind ja dann auch noch andere drin, wir hatten dann auch einen Vorstand und das heißt ja nicht immer, dass der Präsident immer anwesend sein muss. Ich kam dann auch wieder. Und dann lief erstmal alles schief, was schief laufen konnte. Es gibt jedes Jahr im Sommer und im Frühjahr gibt es für die Funktionäre, also die Vorstandsmitglieder in den Clubs, Trainings. Das heißt bei den Toastmasters COT, Club Officer Trainings. Die Vorstandsmitglieder in den Clubs sind Club Officer. Diese Begriffe kommen daher, weil das ganze System aus Amerika kommt. Und das ist dann auch 1:1 übernommen worden. Das sind also keine deutschen Begriffe, die wir aus Verbänden oder Vereinen kennen. Nur mal zur Erläuterung, weil der eine oder andere, der nicht in dieser Toastmaster-Schiene drin ist, wird sich natürlich wundern über die Begrifflichkeiten. Also weil das ein amerikanisches System ist, sind die dann auch gewählt. Und dann war es jedenfalls so, Stichwort Funktionärstraining, Stichwort Club Officer Training, das erste COT ging mir dann durch die Lappen. Da hätte ich sogar gekonnt, da war ich gerade frisch aus der Dominikanischen Republik zurück. Woran lag es? Ich habe die Information nicht bekommen, die ist mir nicht weitergeleitet worden. Als nächstes, was dann schief ging, du musst ja immer den neuen Vorstand, die Vorstände in den Clubs werden immer für ein Jahr gewählt. Werden meist im Juni, Mai, Juni gewählt und treten dann zum 1.7. zum neuen Toastmasters-Jahr ihr Amt an, musst du auch an TMI melden. Das ist natürlich auch nicht passiert. Das habe ich irgendwann im August gemacht. Das hatte mir auch keiner gesagt. Irgendwie habe ich das dann raus, gefunden, dass ich das machen musste. Dass es online ging, das habe ich damals auch nicht rausgefunden. Ich habe da, glaube ich, noch per Fax irgendwie so einen Zettel rübergeschickt. Problem bei der ganzen Geschichte war, dass ich das im August geschickt habe. Das Jahr wurde dann nicht voll angerechnet für nachfolgende Aufgaben. Wenn du andere Aufgaben bei Toastmasters International übernehmen willst, dann brauchst du auch die Zeit. Also es ist wirklich alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte. Und das Schlimmste, was noch passiert ist, auf einmal kamen die Leute nicht mehr. Aber trotzdem, wir haben es überstanden. Und das Sommerloch, und dann kamen so langsam die Leute wieder. Und was für mich wichtig war, eine ganz wichtige Lehre aus dem ersten halben Jahr der City-Redner war, nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Das Schneckenhaus war keine Option. Beharrlich weiter seinen Job machen. Auch die Vorstandsmitglieder, die mit dir im Boot sind, motivieren. Du kannst ja jetzt nicht wie im Beruf auftreten als Chef, wie vor 20, 30 Jahren, als noch dieses Hierarchieprinzip gab mit Befehl und Gehorsam, ist nicht mehr modern, sollte heute in der Wirtschaft auch nicht mehr gemacht werden und schon gar nicht in einem Toastmasters Club, wo alle in der Freizeit da sind, wo alle das als Ehrenamt machen und wo wir auch ein bisschen Spaß haben wollen und uns weiterentwickeln. Und das war das erste halbe Jahr, wirklich aus den Sachen, die erstmal in den Keller gingen, die nicht gut liefen, dann beharrlich die Ausdauer zu behalten und irgendwann pendelte sich das ein, irgendwann lief es. Und für mich war das erste Jahr bei den City-Rednern sehr lehrreich. Also ich habe die ganze Funktionärsgeschichte von der Pike auf gelernt, weil ich mich um vieles selbst kümmern musste. Und das Ganze hat mir dann geholfen, ein Jahr später bei den Hanse-Rednern Präsident zu werden, dem drittgrößten Club in Deutschland. Wenn ich das Jahr der City-Redner und das, was ich da erlebt hatte, nicht so wahrgenommen hätte, dann wäre auch bei den Hanse-Rednern einiges anders gelaufen. Der Vorteil da war wiederum, das war ein Vorstand, der funktionierte, waren zwar auch viele neue. Und mein Vorteil war durch das Jahr Präsidentschaft bei den City-Rednern, dass ich jetzt auch wusste, was gemacht werden musste, auf was du im Vorstand achten musst und vor allen Dingen, weil ja die Anbindung an die Toastmasters in den USA da sind und da auch so einige Punkte beachtet werden müssen, das heißt auch mit Überweisung von Mitgliedsbeiträgen an die USA, ein Teil der Beiträge geht ja in die USA, dass das dann auch gut lief. Also ein Jahr Lehre als Präsident bei den City-Rednern hat mir einen ordentlichen Schub für die Präsidentschaft bei den Hanse-Rednern verschafft. Und auch immer den Tipp, den ich geben kann, wenn da was schief läuft, dann ist es so. Wenn du da einen Fehler machst, dann lerne aus den Fehlern und mach den Fehler kein zweites Mal und beim nächsten Mal läuft es besser.
Ja, schön. Und wenn wir jetzt da nochmal auf die Distriktrollen, also was würde da für dich jetzt den Unterschied ergeben? Wie ist da für dich Führung, wie ist dein Führungsstil? Und nochmal auf die Frage auch zurückzukommen, was zeichnet für dich eine gute Führungskraft aus?
Also ich finde es wichtig, wenn du Führungskraft bist, dass du Initiative zeigst, dass du Engagement zeigst, auf jeden Fall. Führen heißt aus meiner Sicht Kooperation, dass du dich nicht als Chef verstehst, sondern dass du im Team mit deinem Vorstand zusammenarbeitest, dass du immer ein offenes Ohr für die Belange der Mitglieder hast, wenn Fragen sind, dass du auch versuchst, die Fragen zu beantworten. Du kannst nicht jedem helfen, das ist auch klar, aber wenn ein Anliegen an dich herangetragen wird und du kannst bei dem Anliegen keine Abhilfe schaffen, dass du zumindest erklärst, warum das nicht geht, dann erkennen die Leute das auch an. Und wichtig ist, immer im Team arbeiten und auch Entscheidungen, wenn es jetzt keine 0815-Entscheidungen sind, im Team vorbereiten und auch immer versuchen, das Team mitzunehmen, dass der Vorstand als Gänze die Entscheidung dann unter Umständen auch für die Mitglieder, wenn es vielleicht mal Entscheidungen sind, die nicht immer auf Gegenliebe stoßen, auch vertreten kann, auch dahinter steht. Das ist immer das Wichtigste, weil du handelst als Vorstand nicht für dich, sondern du handelst als Vorstand für die Mitglieder. Und die Mitglieder, das Mitglied im Club ist unser Kunde, für die Mitglieder sind wir da. Ich kann immer nur appellieren, alles im Team zu machen, im Team abzusprechen und auch immer versuchen, eine Lösung zu finden, die einvernehmlich ist. Wenn du erstmal irgendwie Stressgeschichten drin hast, dann ist es schwer, die wieder rauszubekommen. Und vor allen Dingen, wir machen das alles in der Freizeit. Und das soll auch ein bisschen Spaß machen. Und wir wollen uns in der Rhetorik weiterentwickeln. Wir wollen uns im Lernen von Führungsaufgaben weiterentwickeln. Wir wollen uns nicht mit Problemen befassen.
Ich glaube, Teamaspekt ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, das Team mitnehmen. Das würde ich auf jeden Fall nochmal so aufgreifen. Schauen wir jetzt auf deine persönlichen Highlights. Was würdest du sagen, war in diesen langen Jahren der Mitgliedschaft das Event oder das Erlebnis, wo du immer drauf zurückblicken wirst? Denn ich weiß ja, du hast ja bestimmt auch schon an vielen Wettbewerben teilgenommen. Ja, es sind ja 7 Jahre, da gab es bestimmt irgendwas, wo du sagst, wow, das war echt ein großes Ding. Da bin ich echt stolz drauf.
Also das größte Erlebnis war am 19. Februar. Da hatte ich mit Jonathan, kennst du ja, ist ja Area-Direktor bei den Hanse-Rednern, City-Rednern, Area A3 und für Bergedorf zuständig. Damals war er zuständig bei den Hanse-Rednern für die Weiterbildung. Weiterbildung heißt auch Auszeichnungen, weitermelden an TMI. Und da gibt es auch, du kannst verschiedene Schritte entwickeln bei Toastmasters, wo du auch ausgezeichnet wirst. Und da gab es früher Advanced Communicator Bronze, Silber, Gold. Das wurde dann abgelöst durch ein neues online-basiertes System. Und bei Toastmasters gibt es die größte Auszeichnung, die heißt Distinguished Toastmasters, der DTM. Und für den DTM musst du eine große Anzahl an Reden gehalten haben, musst Clubaufgaben übernommen haben und du musst auch im Distrikt, das heißt als Area Director, Division Director oder andere Aufgaben wahrgenommen haben. Und am 19. Februar hatte ich dann die ganzen Aufgaben erfüllt. Dann habe ich Jonathan gesagt, du, ich würde dich gerne bitten, das einzureichen. Und dann haben wir einen Call gemacht und ist er online reingegangen. Und das ist ja immer so, wenn du so eine Auszeichnung bekommst, was Besonderes, auch die Beantragung. Und dann ist er bei TMI in das System gegangen. Er musste da 2 oder 3 Häkchen machen und dann ging es schon los. Ja, Sie sind jetzt das Ding Stoßmaster, Sie sind Advanced Leader. Silver, das kommt noch davor, dann waren das 3 Klicks und das war es dann. Und dann sagte Jonathan, das ist jetzt der große DTM, 3 Klicks. Weil das natürlich im Endeffekt vom Beantragen ist das natürlich jetzt einfacher für die Clubs online basiert. Das war für mich so das größte Erlebnis, jetzt diesen DTM so zu bekommen, auch wenn das jetzt nur ein Call war. Wenn ich jetzt um die Frage nochmal auf den zweiten Punkt zu beantworten. Das größte Erlebnis mit Wettbewerben war damals gleich 2015 der Gewinn der Clubmeisterschaft in den Stegreifreden. Dann bin ich zur Area-Konferenz gegangen, eine Ebene höher, aber das war es dann schon. Ich habe es im Wettbewerb noch nie geschafft, über die Area-Konferenz hinauszukommen. Einmal war ich auch noch Zweiter bei den City-Rednern, auch bei Stegreifreden, ich glaube 1 oder 2 Jahre später. Aber so viel habe ich mit den Wettbewerben noch nicht noch nicht reißen können. Das wird sich vielleicht jetzt dann in Zukunft ändern. Ob ich da jetzt was reiße, weiß ich nicht. Aber das ist zumindest mein Ziel, auch jetzt wieder verstärkt an Wettbewerben teilzunehmen.
Ich wollte gerade sagen, das wäre nämlich auch noch eine meiner Fragen gewesen, was denn noch dein persönliches Ziel für Toastmasters ist. Und das höre ich so raus, ist also auf den Wettbewerben nochmal das ein oder andere Level höher zu kommen und ja, wer weiß, als großer Gewinner dort rauszugehen.
Ich mache ja derzeit bei einer GSA eine Ausbildung zum Professional Speaker. Ich hoffe, ich überstehe das auch. Das hat mich auch, das war für mich so ein Antrieb aufgrund der ganzen Toastmasters-Entwicklung, wo ich mir gesagt habe, das kann es jetzt irgendwo noch nicht gewesen sein. Das heißt ja jetzt, dass ich jetzt sage, ich habe den DTM und ich ziehe mich jetzt komplett zurück. Ich werde auch weiterhin, jetzt läuft ja auch der Division Director aus, werde ich weiterhin präsent sein. Ich werde nur nicht in der Hierarchie weiter nach oben marschieren, weil irgendwann hast du eine Ebene, wo nur noch Englisch gesprochen wird. Und bei mir ist es mit dem Englisch nicht so, also ich bin froh, wenn ich nicht reden muss.
Aber hätten wir schon das zweite Ziel definiert, Englisch.
Ja. Definitiv nein. Also mir geht es wirklich darum, die Rhetorik weiterzuentwickeln. Ich werde auch weiterhin mal Rhetorikseminare vielleicht auch bei Michael Ehlers und weiter besuchen, weil wirklich irgendwo, es gibt mal kleine Stellschrauben, wo du dich verbessern kannst. Ich kann es auch jedem Toastmaster sagen, guck auch über den Tellerrand hinaus, geh auch mal woanders hin, um wirklich mal auch andere Eindrücke zu bekommen. Und die Vielzahl der Eindrücke, gerade in der Rhetorik, die machen es so interessant, weil wie du eine Rede aufbaust, wie du eine Keynote aufbaust, das ist also, da gibt es die unterschiedlichsten Herangehensweisen.
Wobei, wenn ich da einmal einsteigen kann, ich glaube aber, der Unterschied oder das Gute ist quasi, wenn ich jetzt das als Toastmaster mache, dann glaube ich auch tatsächlich, dass es wirklich sehr viel bringt, wie du sagst, andere Impulse nochmal bekommen, das und das nochmal, die Stellschrauben nochmal rausfinden, weil wir ja bei uns ist es jede Woche, auf der Bühne stehen und es wirklich üben. Denn ich finde, der Unterschied ist, wenn man jetzt einfach nur allgemein sagt, ich möchte besser in Rhetorik werden. Ich mache jetzt Seminar XY, das geht jetzt 3 Tage. Ich stelle mich also auf dieses 3-Tage-Seminar ein. Da komme ich dann für gewisse Übungen ein paar Mal auf die Bühne an den Tagen. Auch nicht andauernd, da sind ja noch andere, die da mitmachen, die kommen dann auch auf die Bühne. Und dann war es das. Dann ist da erstmal diese Lehre. Irgendwann, nach 2 Jahren, kommt dann vielleicht nochmal der große Moment, wo man sagt, hey, jetzt bräuchten wir jemanden auf der Bühne. Und dann sagt man sich, wow, das ist schon wieder so lange her. Wie war denn das nochmal? Und jetzt vom Publikum. Und ich glaube, das ist ja gerade das, was einen triggert, das Publikum, dass man da dann ruhig bleibt, dass man diese Bühne ausnutzen kann. Und ich glaube, das ist das, was dann noch folgt, dass die Rede dann nochmal perfekt ist. Und das kann man dann, finde ich, erst richtig ausspielen, wenn man sich auf der Bühne wie zu Hause fühlt. Und das kann, finde ich, für meinen Geschmack nur Toastmasters und kein kurzfristiger Tageskurs hinbiegen, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie du das siehst, du warst jetzt ja schon öfter in Seminaren.
Also ich habe das, was du gerade gesagt hast, das war auch immer mein Argument die letzten Jahre. Ich habe mittlerweile die Meinung ein bisschen angepasst. Das heißt jetzt nicht, dass ich sage, Toastmasters ist optimal fürs Training, für die Regelmäßigkeit. Ich glaube, beides ist gut. Sowohl ein Rhetorikseminar, wo du wirklich mal auch aufgezeigt bekommst, wie ist ein Redeaufbau, wie gehst du ran. Weil im Endeffekt, wir haben zwar die Schulungsunterlagen bei Toastmasters International, wo auch alles genau drinsteht, aber jetzt wirklich, wenn ein neues Mitglied kommt und wird oder ein Gast kommt und der ist noch völlig grün hinter den Ohren, auch vielleicht noch mit Redeangst, wirklich ranführen, erstmal durch eine Schulung, wie wird eine Rede aufgebaut, das hast du nicht in allen Clubs.
Und das, nee, das finde ich. Wenn man einen guten Mentor hat, Mentorin, dann kann das passen. Ne? Und wenn man die richtigen Fragen stellt, auch als Mentee, ja, da kommt es auch mal drauf an. Manche sind halt sehr interessiert und manche wollen einfach ihre Rede halten. Also wenn dann da so sich ein Mentor und ein Mentee gefunden haben, die da richtig gut zusammenarbeiten, glaube ich, kann man da echt gut auch schon am Anfang Grundlagen erarbeiten. Echt? Aber stimmt schon, manche sagen einfach so, hopp, jetzt auf die Bühne und erstmal das Gefühl bekommen fürs Reden halten. Ne? Genau.
Genau, also das auf jeden Fall, also ich finde in der Ergänzung, also Toastmasters ist absolut das gute Format, um da auch eine Regelmäßigkeit reinzukriegen, vor allen Dingen auch die Sicherheit zu gewinnen. Nur ein Rhetorikseminar, denke ich, schadet nichts. Auf jeden
Nee,
Fall,
genau.
wenn du, das muss ja jetzt kein teures Seminar irgendwo in New York oder wie bei Scherer, der geht nach New York zum Beispiel, oder sein. Es reicht ja schon, wenn du zur Volkshochschule gehst. Und die Volkshochschule gibt es überall und da gibt es auch Rhetorikseminare. Einfach mal so ein 2- oder 3-Tages-Seminar machen, so ein Grundseminar. Um überhaupt schon mal zu wissen, okay, darauf muss ich achten, darauf muss ich achten, darauf muss ich nicht muss, da, Tipps zu bekommen, wie sowas aufgebaut werden könnte und das Ganze dann im Toastmasters Club zu trainieren. Da hatte ich mal ein Erlebnis und zwar war ich beruflich vor 3 Jahren in Münster. Und ich bin dann in der Woche, wo ich da war, mittwochs abends zum dortigen Toastmasters Club gegangen. Ich kannte die auch, hatte gleich noch eine Rolle, war dann Stegreifredenbewerter. Das war ganz krass. Dann hattest du 7 oder 8 Stegreifreden gehört und durftest die alle bewerten. Das war das eine Interessante. Das zweite Interessante war, da war ein Gast. Und der Gast war TEDx, kam von der TEDx-Bühne. Der war gerade bei TEDx. Wer TEDx nicht kennt, das sind große Bühnen, wo du auch vor größerem Publikum eine Rede hältst, wo viele gerne hinwollen, aber nicht alle sind da bisher hingekommen. Also ist schon was Größeres. TEDx gibt es, das Format gibt es auch zumindest in größeren Städten. Und er sagt, ja, ich war jetzt bei TEDx und eine Rede gehalten und dann gibt es da so ein paar Tipps und ein Tipp heißt, geh zu einem Toastmasters Club. Und dann hat er gesagt, hier bin ich. Und hat schön vorher gesagt, wo er sich vorgestellt hat als Gast, ich bin jetzt TEDx. Und dann irgendwann kam die Stegreifreden. Und er sich gemeldet und ging nach vorne. Und dann passierte das, womit bei ihm keiner gerechnet hat. Er hat einen Blackout. Er steht da, bekommt die Aufgabe und bekommt kein Wort raus. Das kann jedem von uns passieren. Und vor allen Dingen, wenn du schon vor größerem Publikum geredet hast, so TEDx, das ist ja nicht mal so ohne. Und dann steht er da und bekommt wirklich Blackout, sagt keinen Ton. Das ist natürlich dann auch mit Applaus, das ist der geschützte Rahmen. Und da ist er dann auch wieder so ein bisschen auf den Boden zurückgeholt worden. Deswegen ist das bei Toastmasters optimal, damit du da eine Sicherheit bekommst.
Das Ganzheitliche, ja. Meine letzte Frage an dich richtet sich oder geht um das Thema Selbstständigkeit oder auch Berufliches. Wenn man zu Toastmasters geht oder ja, wenn man nicht genau weiß, soll ich da hingehen, da ist auch oft so eine Frage, bringt mir das was? Und ich finde ja mal beruflich, kann er das sehr gut weiterbringen. Das muss auch nicht nur für die Selbstständigkeit sein. Manche kommen auch zu uns, weil sie jetzt Führungskraft sind und Meetings abhalten müssen und sie das schon spannend finden, mit 5 bis 10 Personen im Raum zu sein und da dann eben das Meeting abzuhalten. Also das kann schon das sein, wo einem das hilft. Das muss ja nicht immer direkt irgendwie so ein Public Speaker sein auf der Bühne, sondern das können auch schon die kleinen Dinge im Berufsalltag sein. Und du hast ja von auch schon eingeleitet, so dass du dich jetzt auch selbstständig machst und so. Wie hat das für dich jetzt beruflich dir ja Vorteile gegeben oder Dinge vielleicht vereinfacht? Wie hat sich das für dich kombiniert? Was war da so dein Weg, wo du sagen würdest, das kam auch dadurch, dass ich mich eben bei Toastmasters mit engagiert habe?
Also Toastmasters hat mir in dem Sinne natürlich was gebracht, dass meine Rhetorik besser geworden ist. Durch die Rhetorik bin ich teilweise auch, ich mache auch ehrenamtlich ein bisschen was im gewerkschaftlichen Bereich noch weiter, dass dadurch auch meine Reden besser geworden sind. Das ist natürlich das Erste. Und das Zweite, das ist so von mir, das ist so eine Mission. Weil ich glaube, jeder kann eine Rede halten. Und ich habe mir gesagt, ich würde das, wovon ich jetzt 6 Jahre profitiert habe, auch anderen Menschen gerne mitgeben. Das geht natürlich einerseits im Rahmen der Toastmasters-Organisation, aber wir erreichen trotzdem nicht jeden. Und dadurch habe ich mir gesagt, ich versuche mit einer nebenberuflichen Selbstständigkeit Menschen an die Rhetorik heranzuführen. Also mir geht es darum, dass Menschen, die vielleicht im Beruf auf einmal vor der Situation stehen, ich muss eine Rede halten, dass Menschen, die bei einer Familienfeier kurz vorher gebeten werden, kannst du nicht da was sagen? Oder auch irgendwann kannst du nicht, im halben Jahr ist Mutti, im halben Jahr ist meine Hochzeit, kannst du da ein paar Worte sagen? Und du hast sowas noch nicht gemacht. Den Menschen ein Angebot zu machen, sie an die Rhetorik heranzuführen. Also, dass Menschen stolz sein können, wenn sie auf der Bühne sind, wenn sie auf der Bühne waren. Und da würde ich Menschen gerne unterstützen, dass sie beim Reden, dass sie, wenn sie die Rede gehalten haben, stolz empfinden können, dass sie eine Rede stolz empfinden können. Das ist so meine Mission. Und mir wurde viel geholfen. Ich habe natürlich auch Rhetorikseminare gemacht, da wurde mir auch gut geholfen. Es hat teilweise auch teures Geld gekostet. Und bei Toastmasters haben mir auch viele geholfen. Sonst würde ich wahrscheinlich heute noch pausenlos wie ein Wasserfall reden. Und das gebe ich gerne Leuten zurück. Und da habe ich mir gesagt, da ist eine Möglichkeit, das im Rahmen einer Selbstständigkeit durch Workshops anzubieten. Natürlich gibt es auch viele auf dem Markt und dann muss es sich auch unterscheiden. Und mir geht es auch darum, da zum Beispiel auch ein Angebot zu machen, vielleicht Menschen, die mit Füllwörtern Probleme haben, sowas auch noch in Workshops einzubauen, weil sowas gibt es kaum, oder auch verstärkt mit Stegreifreden, weil das kann dir immer passieren. Das ist ja jetzt nicht so, dass wir eine Stegreifrede machen im Toastmasters Club und gehen dann nach vorn und wollen das für einen Wettbewerb machen. Das ist an sich eine gute Übung. Wenn du jetzt im Meeting oder du bist in deiner Firma und dein Chef sagt dir, in 10 Minuten ist das Meeting, da ist einer ausgefallen, kannst du was zu einem Projekt erzählen und du hast das noch nie gemacht. Und allein überhaupt zu wissen, wie so eine Stegreifrede aufgebaut wird. Ich meine, wir machen das in den Toastmasters Club. Die Gäste, die können mal nach vorne, dann halten sie ihre Stegreifrede. Aber viele wissen noch gar nicht, wie gehe ich an eine Stegreifrede ran. Und in der Hinsicht ein Angebot zu machen, das war für mich ein Entschluss, eine nebenberufliche Selbstständigkeit aufzunehmen und dort Rhetorik-Workshops einerseits anzubieten und andererseits auch, wer wirklich eine Rede halten muss und nicht weiß, wie eine Rede geschrieben wird, auch das Schreiben einer Rede anzubieten. Im Januar hatte ich bei der IHK das Zertifikat zum professionellen Redenschreiber gemacht mit einer Abschlussprüfung. Also ich bin jetzt professioneller Redenschreiber, IHK zertifiziert, das noch nebenbei. Das waren so Sachen, um da Menschen zu unterstützen, wo Bedarf ist.
Vielen Dank.
Also Hilfe anzubieten und Hilfe, wer Unterstützung will, kann sich gerne anbieten.
Ja, sehr schön. Vielen Dank. Und übrigens auch noch herzlichen Glückwunsch zum DTM. Ich befinde mich auch gerade in diesem Pfad und Weg und weiß, wie viel dahinter steckt.
Ich drück dir die Daumen, dass das auch jetzt in kürzester Zeit klappt.
Danke. Ja, wir haben heute sehr schöne Themen angesprochen, die auch sehr konkret auf die Tipps für deine Kommunikation abzielen. Nicht mit dem Rücken zum Publikum stehen, wenn du am Flipchart bist. Genieße den Applaus. Hab eine Präsenz, wenn du auf die Bühne gehst. Hol das Publikum ab, indem du es einbeziehst, indem du aber auch Botschaften mitgibst, Handlungsaufforderungen, kleine Nuggets, wie du das so schön gesagt hast. Und das Format kann sich ergänzen, auch mit anderen Kommunikationstrainings. Man schafft einfach hier eine Art Routine und man kann auch dann Menschen etwas zurückgeben, sei es im Mentoring oder wie Jens Uwe das jetzt eben macht, dass man dann auch etwas anbietet für andere, die sich an die Bühne ranwagen wollen, herantasten möchten. Und damit schließe ich ab. Wenn ihr mal Interesse habt, vorbeizukommen, kommt gerne bei der Marlene vorbei. Da sind wir derzeit, also jetzt gerade Mai 2022, also wenn du die Folge jetzt um den Dreh hörst, sind wir auf jeden Fall in der Marlene, immer montags um 19 Uhr bis 21 Uhr. Jens Uwe, möchtest du auch noch für deinen Club vielleicht Werbung machen? Ich weiß ja nicht, vielleicht sind ja auch ein paar Hamburger dabei, die zu hören.
Also auf jeden Fall. Also ich lade euch ganz herzlich ein, montags 19 Uhr zu den Hanse-Rednern zu kommen. Derzeit, ich muss jetzt gerade überlegen, sie treffen sich wieder um 19 Uhr. Weitere Informationen kriegst du da auf der Seite hanseredner.de. Oder mein zweiter, ich bringe noch ein paar mehr Clubs, wo ich jetzt aktiv bin. Jeden zweiten und vierten Donnerstag treffen sich die City-Redner in Hamburg um 19 Uhr bis 21 Uhr in den Kolonnaden 5. Mein dritter Club, wo ich Mitglied bin, ist Lübeck. Die sind noch nicht geschartert. Die treffen sich jeden ersten und dritten Montag im Monat. Also wenn du in Lübeck wohnst, wo dies Jahr die große Distriktkonferenz stattfindet, beziehungsweise dann stattgefunden hat. Wenn du in dem Umkreis wohnst, dann geh zu den Leuchtturmrednern. Gib einfach im Internet Leuchtturmredner ein, dann findest du die Lübecker und du kannst gerne Christian Baas, der da zuständig ist, anschreiben. Die Lübecker Leuchtturmredner freuen sich auf dich. Und den letzten Tipp, den ich gebe, das geht wieder mehr Richtung Hannover. Und zwar, das ist auch Nicole in deiner Area, das ist Salt Lüneburg. In Lüneburg gibt es jetzt auch einen Toastmasters Club, der auch kurz davor ist, ein richtiger Toastmasters Club zu werden. Das heißt Chartern, da brauchst du eine gewisse Anzahl an Mitgliedern. Salt macht eine sehr gute Arbeit. Das ist ein bilingualer Club. Das heißt, ein Abend ist deutschsprachig moderiert, der nächste Abend ist englischsprachig moderiert. Und guck gerne vorbei. Ruth Räume und ihr Team freuen sich auf dich. Die Lübecker sind auch ein bilingualer Club. Bei den City-Rednern ist es auch so, auf dem Papier sind die zumindest ein bilingualer Club, auch Deutsch und Englisch. Und die Hanse-Redner sind ein rein deutschsprachiger Club. Und jetzt habe ich es auch, die Hanse-Redner treffen sich im TASK. Das ist eine Jugendschauspielschule, die ist bei der neuen, genau in dem Haus, wo die neue Flora ist, ganz oben im
19 Uhr. Entuwe, man hört dich gerade nicht. Du hast die Hand vorm Mikrofon.
19 Uhr, also montags 19 Uhr Task in Hamburg, die Hanse-Redner. Lübeck, montags 19 Uhr, jeden ersten und dritten. Lüneburg trifft sich dienstags, jeden zweiten und vierten Dienstag um 19.30 Uhr. Dort bitte dann auch im Internet Salt, Speaking and Leading Toastmasters Lüneburg. Und die City-Redner gibt es auch im Internet jeden zweiten und vierten Donnerstag in Hamburg in den Kolonnaden 5.
Wunderbar, da kann man ja ein richtiges Rhetorik-Hopping machen. Danke, Jens Uwe, und ich verabschiede mich damit bis zur nächsten Folge.